Ort, Salon einer bequemen, wenn auch etwas verlotterten Villa des privaten Sanatoriums Les Cerisiers. Nähere Umgebung, zuerst natürliches, dann verbautes Seeufer, später eine mittlere, beinahe kleine Stadt.
Doch spielt das Örtliche eigentlich keine Rolle. Wird hier nur der Genauigkeit zuliebe erwähnt. Verlassen wir doch nie die Villa des Irrenhauses. Nun ist das Wort doch gefallen. Noch präziser, auch den Salon. Wenn wir nie verlassen, haben wir uns doch vorgenommen, die Einheit von Raum, Zeit und Handlung streng einzuhalten. Eine Handlung, die unter Verrückten spielt, kommt nur die klassische Form bei. Die Sätze, die wir hier gerade kurz vorgetragen haben, haben einige von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Es stammt aus Friedrich Dürrenmatts Die Physiker, mit dem wir uns jetzt ein wenig auseinandersetzen möchten. Und mein Berührungspunkt zu dem Buch damals war, dass wir es in der Schule lesen mussten, in Anführungszeichen, weil ich bin ehrlich, ich war immer eine kleine Büchermaus und immer wenn es in der Schule dann ein Buch gab, über das man reden konnte, dann konnte man in der letzten Reihe sitzen und im Buch blättern. Und hat irgendwie ausgesehen, als ob man was macht. Dabei hat man gechillt und das war irgendwie schön.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir Bücher lesen mussten in der Schule, war ich nie so ganz begeistert, weil es diesen Zwang dann gab. Manchmal gab es so Schullektüre, die ich erst später entdeckt habe und dann wirklich gelesen habe und nicht nur die Wikipedia-Zusammenfassung dann genießen konnte. Aber deswegen bin ich dankbar, dass ich jetzt Die Physiker erst 2024 kennenlerne und so das Buch richtig genießen konnte. Viele von euch kennen es bestimmt. Es handelt sich um eine Komödie in zwei Akten von Friedrich Dürrenmatt und es wurde 1961 veröffentlicht. Und wie der Titel schon sagt, geht es um drei Physiker. Und wir haben uns ja schon mit dem Anfang gerade beschäftigt, die in einem Sanatorium oder einem sogenannten Irrenhaus sich befinden. Was passiert da eigentlich?
Die Geschichte startet rein mit einem Mord direkt.
Chillig.
Und zwar damit, dass der Salon, den ich auch gerade beschrieben habe, beziehungsweise vorgelesen habe, wie er beschrieben wird, voller Polizeibeamte ist, die eine Pflegerin der...
Des Sanatoriums?
Ja, genau. Eine Pflegerin wurde erdrosselt und die Polizei ist jetzt im Salon, um, naja, das aufzuklären.
Und soweit ich mich erinnere, ist die Aufklärung auch relativ schnell. Es gibt wohl gewisse Patienten, die zu Mord neigen.
Mhm. Und zwar die namensgebenden Physiker. Einer hält sich für Albert Einstein, einer hält sich für Isaac Newton und einer behauptet, er könnte König Salomo sehen, der ihm das Wissen quasi anreicht, mit dem er in der Physik Durchbrüche erreicht. Genau. Und ich glaube, der Mord, der hier eine Rolle spielt, ist der von Ernst Heinrich Ernesti, der sich selber für Einstein hält.
Und wenn man das Werk googelt, kommt man relativ schnell auf den Punkt, dass es um Grundfragen der Wissenschaft geht und wie man mit Erkenntnissen umgeht. Aber der Weg dahin ist relativ lang und absurd, finde ich. Es ist sehr interessant zu lesen. Es ist ein Theaterstück, aber es gibt so random Plot-Twists, was aber wohl auch dazu passt, dass Dürrenmatts Dramentheorie nach dem Prinzip läuft, dass jede Geschichte, ausgelöst durch den Zufall, die schlimmstmögliche Wendung nehmen müsse. Und das merkt man auf jeden Fall beim Lesen.
Ja, das merkt man wirklich. Was mich sehr abgeholt hat an dem Buch, ist, dass es sehr, sehr kurzweilig ist. Es gibt schnelle Wortwechsel und dadurch, dass es ja auch wie ein Theaterstück geschrieben ist, gibt es bloß hier und da Regieanweisungen und der Rest ist dann halt wirklich Gespräche und die leben oft von einem schnellen Schlagabtausch, der sich sehr spaßig lesen lässt irgendwie, finde ich.
Also wenn ihr mal nichts zu tun habt auf dem Festival mit, ich weiß nicht wie viele Figuren, es gibt vielleicht ungefähr 10, es macht sehr viel Spaß. Hast du denn eine Lieblingsstelle oder eine Lieblingsfigur?
Ich glaube, der Inspektor. Ich finde ihn, es ist für mich einfach die nachvollziehbarste Person, glaube ich. Einfach, weil er ankommt und mit der Situation nicht zufrieden ist und als erstes eine rauchen möchte, das wird ihm verwehrt. Einen Schnaps darf er auch nicht trinken. Oh. Und ja.
Die 60er.
Weiß ich nicht, ich finde das einfach relatable. Und auch später, wenn er dann nicht mehr gestresst davon ist, dass die Mörder oder Täter nicht...
Ganz wichtig, Täter.
dass er sie nicht bestrafen kann, also, beziehungsweise verhaften kann, da sie ja psychische Probleme haben und deswegen nicht zurechnungsfähig sind. Und später freundet er sich mit dem Gedanken an und ist da cool mit, sag ich mal, dass er dann nichts zu tun hat, und das spricht mir schon auch aus der Seele.
Endlich macht die Gerechtigkeit Ferien, ist, glaube ich, die Stelle.
Genau, genau. Und Ferien brauchen wir alle mal.
Endlich muss der Polizist mal niemanden verhaften. Auch eine angenehme Wendung. Ich finde, dass die Komödie, das Drama, die Tragikomödie, wie man...
Dramödie.
Auch, die Dramödie. Macht auch gleichzeitig sehr viele, sehr interessante Punkte auf, die bei mir auf jeden Fall zu viel Nachdenken geführt haben. Aber bevor wir euch weiter damit zulabern, hören wir uns vielleicht mal einen Trailer an, also einen Theatertrailer vom Theater Chemnitz, die dieses Werk aufgeführt haben. Und vielleicht kriegt man dadurch noch einen kleinen Eindruck von dem Stück.
Entweder wir bleiben hier im Irrenhaus oder die Welt wird eins.
Dann sitzen wir hier lebenslänglich. Wir sind doch keine Verrückten. Meine einzige Chance, doch noch unentdeckt zu bleiben.
Der Untergang der Menschheit ist ein Risiko, das man nicht eingehen darf. Entweder wir löschen uns aus dem Gedächtnis der Menschen aus, oder die Menschheit erlischt.
Bleibe.
Ich bleibe auch.
Alles Denkbare wird einmal gedacht. Jetzt oder in Zukunft.
Ja, wie wir gerade schon aus dem Trailer von Die Physiker von Dürrenmatt gehört haben, geht es um die Zukunft der Menschheit in dem Werk. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen betrachten, in welchem Kontext das Werk steht. Und zwar 60er, Kalter Krieg, möglicher Atomkrieg, der bevorsteht. Und da wird sich sehr viel damit auseinandergesetzt. Was stellt man für eine Gefahr dar und was hat man für eine Pflicht als Wissenschaftler, in diesem Fall der Physiker, der eine bahnbrechende Entdeckung macht? Wie hast du diese Thematik wahrgenommen?
Auf der einen Seite fand ich den Punkt sehr nachvollziehbar, dass jemand, der eine große Entdeckung gemacht hat und aber auch weiß, wie gefährlich das in falschen Händen sein kann, vor allem, wie du schon eingeordnet hast, zum Zeiten des Kalten Kriegs, finde ich schon sehr nachvollziehbar, vor allem kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesehen hat, zu wie viel Vernichtung und Tod die Menschheit in der Lage ist, dass man sich dann schon fragt, kann ich mit dem, was ich erfunden oder erdacht habe, von dem ich weiß, das kann zwar auf der einen Seite die Menschheit weiterbringen, aber auf der anderen Seite auch so, so viel zerstören, dass man da schon einen inneren Konflikt hat und sich vielleicht auch irgendwie positionieren muss.
Ich musste da auch viel an den letztes Jahr herausgekommenen Film Oppenheimer denken, wo auf jeden Fall am Ende auch so Zweifel und Reue zu erkennen ist bei dem Wissenschaftler, der für den Bau der Atombombe verantwortlich war. Und diese Fragen nach, wie kann man eigentlich Wissen zurücknehmen, was man gemacht hat? Was sind so die Grenzen und Gefahren der Physik? Und da gibt es auch ein schönes Zitat in Die Physiker von Dürrenmatt. Es ist die Pflicht eines Genies, verkannt zu bleiben und deswegen im Sanatorium, im Irrenhaus zu bleiben, damit das nicht an die allgemeine Menschheit gelangt.
Die anderen beiden Physiker vertreten da erst eine etwas andere Meinung, die ich aber auch von ihren Standpunkten aus nachvollziehen kann.
Die anderen beiden Physiker sind auf jeden Fall von den Geheimdiensten da. Also crazy Plot-Twists, die da kommen. Entschuldigt den Spoiler. Ich hoffe, dass die Leute, die nicht gespoilert werden wollten, schon längst abgeschaltet haben.
Genau, und zwar sind die beiden, es ist der Kalte Krieg. Es wird nie genau erwähnt, von wem die Spione sind, aber man kann es sich ja schon denken. Und die versuchen natürlich an die Geheimnisse zu kommen, um jeweils ihr Land oder ihre Macht zu stärken.
Was mir auch an dem Stück aufgefallen ist, sind einige interessante Takes zu so psychiatrisch-psychologischen Themen. Ich weiß nicht, ob dir da auch was aufgefallen ist, aber ich fand auf jeden Fall so ein paar Zitate zum Beispiel von der Anstaltsleiterin, als glaube die Person, die sich für Newton hält, plötzlich dem Inspektor gesteht, dass sie sich eigentlich doch für Einstein hält. Und die Anstaltsleiterin sagt dann so, nein, der hält sich in Wirklichkeit doch für Newton und sagt dazu, für wen sich meine Patienten halten, bestimme ich. Da musste ich sehr an die Diagnosemacht von PsychiaterInnen und PsychologInnen denken, dass die im Endeffekt bestimmen können, was denn eigentlich jetzt genau das für eine Kategorie ist, was die Wahnvorstellungen vielleicht auch bedeuten und wie man das zu klassifizieren hat.
Und vor allem finde ich das auch ein spannender Blick in die heutige Zeit, wo es ja einen starken Mangel an Psychologinnen gibt, die sich actually mit Patienten auseinandersetzen. Da ist man ja dann schon auch drauf angewiesen, also auf die Person, die man dann, ich sage einfach mal salopp, bekommt. Weil so richtig aussuchen ist ja nicht.
Es ist eine starke Machtposition dann irgendwie auch. Und klar, voll. So Sanatorien und Psychiatrien in den 60ern sahen noch ganz anders aus als heutzutage. Aber einige Parallelen, finde ich, kann man schon noch erkennen. Eine Stelle, die uns, glaube ich, beiden aufgefallen ist, oder Stellen, ist dieses ständiges Hinweisen, dass es sich bei den Mördern nicht um Mörder handelt, sondern um Täter. Was ist dir dabei noch aufgefallen?
Tatsächlich sind die Morde, die in dem Buch passieren, alle an den Schwestern, die die drei Physiker betreuen, sage ich mal. Und tatsächlich hat mich das irgendwie an, ich glaube, es war letztes Jahr mit den Rammstein-Vorwürfen, oder ist es schon länger her? Ich bin mir unsicher. Jedenfalls hat mich das sehr daran erinnert, dass Gewalt an weiblich gelesenen Personen runtergespielt wird. Und im Fall von Rammstein war es, dass gesagt wurde, oh, die armen Jungs, denen ist das alles über den Kopf gewachsen, um das alles so ein bisschen runterzuspielen. Und hier im Buch wird auch gesagt, der Mörder, darauf die Oberschwester, bitte Herr Inspektor, der arme Mensch ist doch krank. Und ich fand das ist irgendwie erschreckend, dass es selbes Framing in den 60ern war, wie es jetzt im Jahr 2024 immer noch ist. So fand ich hart.
Finde ich einen interessanten Punkt, weil ich also dazu schon auch dachte, dieses Herunterspielen von Gewalt an Frauen in dem Fall. Ich fand mir sehr doll aufgefallen in dem Werk, dass sozusagen das immer begründet wird mit die Krankenschwester war verliebt in mich oder so und dann musste ich sie töten. Das ist so, als wären das so liebessüchtige Krankenschwestern, die deswegen umgebracht werden müssen. Aber auch da hat das Stück natürlich noch einen Plot-Twist parat, den ich jetzt nicht verraten möchte. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber nochmal zurück zu der Thematik, ob das jetzt Mörder oder Täter sind und ob man da sozusagen Gewalt herunterspielt, indem man das auf eine psychische Erkrankung spielt. Mein erster Gedanke war da eigentlich so die Schuldunfähigkeiten, dass Menschen, die ja tatsächlich psychisch erkrankt sind oder Wahnvorstellungen, Halluzinationen haben, so rein rechtlich bei uns schon auch oft eine Schuldunfähigkeit oder eine teilweise Schuldunfähigkeit zugestanden bekommen. Und das, was wir am Anfang auch hatten, dass da die Gerechtigkeit Ferien macht, wie der Inspektor es beschreibt, dass man sozusagen nicht jeden mit Gefängnis bestrafen muss, ist ja schon auch, finde ich, in der Gesellschaft irgendwie ein wichtiger Punkt, dass nicht jeder sozusagen für seine Handlung verantwortlich gemacht werden kann, in dem Maße, wie es andere gemacht werden können.
Da bin ich absolut bei dir, aber trotzdem ist es ja dasselbe Framing, um Leute, die sowas gemacht haben, dann doch irgendwie nicht so schlimm aussehen zu lassen. Und wenn wirklich was vorliegt bei diesen Menschen, dann ist das absolut in Ordnung. Aber wenn das nicht so ist und dann trotzdem ein ähnliches Framing gemacht wird, um die Leute unschuldig zu machen, dann ist das nicht okay. Da sollte man vielleicht anfangen, sich differenzierter auszudrücken. Dass man sagt, okay, dieser Mensch hat wirklich, ich sage jetzt einfach mal, eine Psychose und hat deswegen so gehandelt. Oder dieser Mensch hat einfach aus seinem wirklichen Willen so gehandelt und wird dann aber irgendwie trotzdem so in Schutz genommen, als ob er was hätte. Und das
da stellt sich natürlich wieder auch die Frage, wer bestimmt, ob jemand so in Anführungszeichen wirklich was hat. Also da sind wir dann wieder bei den Gutachten, wer schreibt die. Aber ich habe mal mit einem Psychiater gesprochen, der so Gutachten fürs Gericht erstellt bei so psychisch erkrankten Menschen, die Straftaten begehen. Und er meint, er macht sich gar keine Sorgen, ob das jetzt sozusagen 100% korrekt ist, was er tut oder nicht. Er gibt nur seine Einschätzung und die Entscheidung fällt jemand anderes. Also es ist nicht seine Verantwortung. Ah. Er gibt sich natürlich Mühe so und macht das gewissenhaft. Aber da gibt es schon so eine Aufteilung von Justiz und was die PsychiaterInnen da machen können. Auf jeden Fall schreibt The Times über Friedrich Dürrenmatt, die Physiker, eine groteske und bekümmerte Komödie, gespickt mit vielen Lachern und der ganzen übersteigerten Unmenschlichkeit einer sehr menschlichen Geschichte, die als Warnung wirken will. Felix, hast du noch abschließende Gedanken zu unserer Sommerlektüre?
Meine Gedanken wären tatsächlich, dass ich finde, man kann vieles immer noch auf eine komische Art auf unsere Zeit beziehen, was mich so zu dem Punkt bringt, alles wiederholt sich irgendwie. Und ansonsten ist es auch, wenn der Inhalt doch sehr belastend ist, trotzdem auf eine Art verpackt, die ein, zwar zum Nachdenken darüber anregt, aber es doch auf eine, ich sag mal, erträgliche Weise macht, auf eine Weise, wo einem der Spaß am Lesen nicht verloren geht und auch der Spaß damit, sich mit diesen Thematiken zu befassen. Weil ich finde es auch super, super schwierig, mit Spaß an solche Themen ranzugehen. Mhm. Und dass es dann doch irgendwie hin und wieder mal eine Möglichkeit gibt, das so zu machen, das hat mich schon irgendwie abgeholt. Was sind denn deine letzten Gedanken?
Ich kann mich, glaube ich, nur anschließen. 10 von 10, so recommend. Es ist kurzweilig, man kann das Buch, weil es natürlich dadurch auch so relativ leicht ist, gut mitnehmen auf eine Wanderung oder auf einen Ausflug. Es wiegt nicht viel, es macht Spaß zu lesen, man kann es sich gegenseitig vorlesen. Es ist trotzdem auch wirklich von einigen Takes her sehr ernsthaft und kann man sich gut mit auseinandersetzen. Also ich war sehr positiv überrascht von dieser Schullektüre. Also vielleicht motiviert das ja doch den einen oder anderen nochmal, es in die Hand zu nehmen.
Was meinst du, wie überrascht ich war, als ich dann tatsächlich in der Schule mal ein Buch gelesen hatte, das ich enjoyed habe? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe es sehr enjoyed, wenn es ein Buch gab und ich mich in meine Ecke hinten mit dem Buch setzen konnte. Ich habe aber nicht jedes Buch dabei enjoyed, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Das wäre auch krass.
Ja, und das halt schon. Und deswegen ist es, glaube ich, bei mir auch so hängen geblieben.